predige heute Morgen über den Vers, den Sie vorne auf Ihrem Blatt unter dem Kreuz haben, aus dem Psalm 32. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Frage: Haben Sie schon mal jemand einen Weg erklärt? Könnte ich mir gut vorstellen. Wobei das hier in Obertshausen ja nicht so einfach ist, weil die meisten Leute die Straßennamen nicht kennen, aber doch so die Eckpunkte irgendwo wissen. Ich denke an eine Familie, die ich kenne, die in Südamerika unterwegs waren, in einer großen Stadt. Und das Ziel, was sie wussten, auch kannten, irgendwie nicht gefunden haben. Sie waren wo ganz anders gelandet und wussten nicht mehr, wie kommen wir da überhaupt hin. Und neben ihnen hielt auf der Straße so ein Auto. Und da fragte der Fahrer dann, sagen Sie, können Sie uns vielleicht dahin bringen oder den Weg zeigen? Er sagte, komm, fahren Sie hinter mir, ich fahre da bis hin und dann wissen Sie, wo es ist. Und durch viele kleine Gässchen und Tumulte fuhr er dann dahin. Und tatsächlich, sie kamen da an, wo sie hin wollten. Die Familie, die jetzt den Weg gezeigt bekam, freute sich. Und der kleine Junge der Familie sagte, weil der andere dort ein Chevrolet hatte, der sie gefahren war, sagte jetzt, neuerdings fand Gottes Engel Chevrolet. Ja, den Weg finden, sowas würde ich eigentlich den Konfirmanden wünschen und Konfirmandinnen, dass jemand vor ihnen herfährt und ihnen den Weg zeigt, für den es jetzt wichtig ist, dass sie ihn finden und beschreiten. Aber was ist eigentlich das Ziel? Im Leben gibt es ja viele Ziele und da gibt es ein paar Nahziele. Das nächste Ziel heute ist sicher, dass dieser Tag und die Feier gut gelingt. Dann ist die Frage für manchen Konfirmanden, wie lege ich mein Geld an, was ich heute gekriegt habe? Neuer Computer, Trekkingbike, Urlaubsreise, ganz verschieden. Später werden die Ziele ja etwas größer, einen guten Job, richtige Ausbildung, wenn es geht, einen passenden Partner für mich, mit dem ich mich wirklich verstehe, wenn ich mich verstehe, vielleicht sogar eine Ehe oder eine Familie. Ja, und dann? Dann wird man älter. Gut, wenn wir in Baden-Württemberg wären, würde man natürlich sagen, schaffe Häuslebau. Manche Hessen tun das ja auch, aber nicht alle. Und dann gibt es als Ziele eigentlich, ja, was gibt es denn noch? Urlaubsreisen. Und je älter jemand wird, desto kleiner und kürzer werden die Ziele. Und dann ganz zuletzt, ja, was dann? Reinhard May singt auf seine nette Art, dann möchte ich im Stehen sterben. Ja, warum? Klar, die Leute sterben ja alle im Liegen, also ich will im Stehen sterben, singt er. Das wäre mal was anderes. Ich las gerade in einer Zeitung, ist ja immer interessant, ist dann mit dem Sterben alles aus, geht es weiter? Ich las in einer Zeitung von einer Schweizer Bank, die einen Anlagevorschlag gemacht hat, und zwar, dass man vor seinem Tod doch Kapital anlegt für die nächsten 20 Jahre, denn es könnte ja sein, dass man wiederkommt. Und dann müsste man natürlich glaubhaft nachweisen können, dass man noch dieselbe Person, zumindest vom Ursprung her ist, um dann wieder an sein Geld zu kommen. Falls in den 20 Jahren sich niemand gemeldet hätte, würde das Geld dann den Erben zufallen oder einem vorher bestimmten Zweck. Tja, so kann es aussehen. Wegweiser und Wegweisung am Anfang und am Ende. Die ersten Wegweiser sind natürlich die Eltern, klar. Die zeigen jemand, wie es ins Leben geht, wie die Wege so aussehen, die man beschreitet. Aber ich verrate sicher kein Geheimnis, dass so in dem Konfirmandenalter so Teenies durchaus ja sehr kritisch werden, auch ihren Eltern gegenüber. Kritisch heißt nicht unbedingt unfreundlich, aber dass man auch Dinge hinterfragt und sie entdecken, dass auch auf dem Weg der Eltern manchmal durchaus ein Schatten liegt, dass nicht alles nur glänzt, sondern auch manches dunkel ist. Ja, und die Frage, wie geht es dann weiter, so eine Lösungsphase jetzt in diesem Alter. Die Eltern erfahren nicht mehr alles, nicht mehr jedes Geheimnis, nicht mehr jeden Weg, nicht mehr jede Zeiteinteilung auch. Und die Freunde und die Clique spielen eine immer größere Rolle. Sie haben ja auch den Vorteil, sie sind gleich alt. Allerdings den Nachteil, sie haben keine Lebenserfahrung. Das heißt, das, was sie raten, ist auch ohne Unterbau. Aber irgendwie geht es trotzdem weiter, dann Ausbildung und so weiter. Lebensaufbau. Vor vielen Jahren hatten wir mal 25-jähriges Abiturtreffen. Wir waren beim Abitur 21 Schüler gewesen, das heißt 20 Schüler und eine Schülerin. Wir waren mathematischer Zweig, daher nur ein Mädchen. Und bei dem Abiturtreffen konnten alle sagen, wir haben unsere Berufsziele alle erreicht. Das heißt, beim Abitur hatten wir die alle schon angegeben und alle hatten ihr Berufsziel erreicht. Das heißt, zwei waren leider schon gestorben. Bei dreien war inzwischen die Ehe zerbrochen, in einem Fall sogar dreifach. Einer hatte keine Partnerschaft erreicht, weil er sich an eine verheiratete Frau gebunden hatte, also gar keine Chance hatte, sie überhaupt zu heiraten. Aber eigentlich könnte man ja sagen, eine sehr erfolgreiche Truppe. Alle haben ihr Berufsziel erreicht und es waren gute Berufe, nicht irgendein Beruf, gute Berufe. Eine erfolgreiche Truppe. Das ist natürlich eine interessante Frage, was ist eigentlich Erfolg? Ich las dieser Tage eine interessante Formulierung, die ungefähr so lautete, ich weiß nicht, ob es nur Ironie ist oder wirklich Punkte zum Nachdenken. Erfolg und Reichtum sind die vornehmste Form des Scheiterns. Sagt jemand, ob er recht hat, ist eine andere Frage. Könnte man aber trotzdem mal drüber nachdenken. Man kann ihm ja auch Unrecht geben. Und hier in diesem Bibelabschnitt bietet jemand seine Hilfe an und sagt, ich will dich unterweisen. Dabei könnten die Konfis natürlich sagen, ich bin doch die Unterweisung endlich los. Kirchliche Unterweisung hat aufgehört. Konfirmation ist doch der wohlverdiente Abschluss einer längeren Zeit, die ich treu durchgehalten habe. Und jetzt, ja, jetzt ist eben der Abschluss da. Ich nehme an, die meisten wissen, was Konfirmation heißt. Dieses lateinische Wort confirmare heißt ja befestigen. Und eigentlich geht es ja nicht nur um die Befestigung des Abschlusses durch eine tolle Feier, sondern wie so bei so einem Grashalm, wo beim Wachstum irgendwo so ein Knoten auftritt, damit er dann weiter wachsen kann. Oder bei so einer Kornähre ist das ja ähnlich. Könnte so eine Konfirmation ein Knotenpunkt sein, damit es weitergeht. Für manchen ist es natürlich auch ein Abschluss. Einfach, die Sache ist zu Ende. Ich habe sie jetzt abgehakt hinter mir. Die entscheidende Frage ist, ob ich Gott als Lebenspartner gewonnen habe oder nur als Abschnittsbegleiter, so ein Gott für meinen Kinderglauben, vielleicht für die Konfirmandenzeit, oder ist er Lebenspartner und mein Freund. Für manchen ist Gott ja sowas wie ein Polizist, wie ein Feuerwehrmann, wie der gute Opa. Die finde ich alle wichtig. Ich nehme an, dass hier sicher ein oder mehrere Polizisten unter uns sein werden. Als Mensch finde ich sie sowieso wichtig. Im Beruf auch, aber ehrlich gesagt, ich möchte am liebsten wenig mit ihnen zu tun haben. Denn immer wenn man sie braucht, ist ja meistens irgendeine kritische Phase da. Also eigentlich am besten ohne bleibenden Kontakt. Beim Feuerwehrmann ist das noch stärker so. Mit dem möchte ich am liebsten überhaupt nichts zu tun haben. Wenn ich ihn gar nicht brauche, mein ganzes Leben lang, wäre das natürlich das Schönste. Manchmal ist es nicht so. Ein Opa ist natürlich wesentlich beliebter. Der kriegt ab und zu Besuch und bei so einem Tag wie der Konfirmation ist er natürlich unentbehrlich. Aber ehrlich gesagt, im persönlichen Leben spielt er überhaupt keine Rolle. Oder? Es sei denn, der Enkel würde bei dem Opa wohnen, dann sieht es ein bisschen anders aus. Aber sonst spielt er eigentlich keine Rolle, obwohl er durchaus beliebt ist oder zumindest sein kann. Die Frage also, was ist Gott? Ist er sowas wie so ein Polizist, den man ab und zu mal für Regelungen braucht? Oder wenn es brennt, dann weiß man, da ist ja auch noch jemand. Oder einen, den man ab und zu mal besucht, gerade auch an Festtagen des Lebens, ihm gerne einen Besuch macht, aber er ist kein Lebenspartner. Wachstum im Glauben, wenn Gott wirklich Lebenspartner wird, zeigt sich auch in einem Wachstum im Gebet. Dass plötzlich das Gebet den Horizont weitet. Das ist jetzt eine Frage an die Konfirmanden, aber auch an Sie als Eltern. Ich könnte mir vorstellen, dass manche im Lauf dieser Zeit, dieses ganzen Jahres, dass ihm klar wurde, ich könnte ja auch mal, wenn ich mittags in die Konfirmandenstunde gehe, dafür beten, wo ich hingehe. Könnte ich mir vorstellen, dass das einige getan haben, irgendwann einmal. Andere haben das nie entdeckt. Die sagten, der Pfarrer soll dafür beten, der muss das ja schließlich veranstalten und verantworten. Wie das heute bei der Konfirmation ist, weiß ich nicht. Ob sie für den Tag gebetet haben, für alle ihre Gäste, die sie haben, für ein Gelingen, für ihren Sohn oder ihre Tochter, oder ob sie nur gut geplant haben, damit alles gelingt. Wachstum im Glauben zeigt sich darin, dass der Gebetshorizont weiter wird. Dass man spürt, Ich kann mit Gott planen, ich kann einen Austausch mit ihm haben und das ist sicher sehr wichtig. Manche von den Konfis hat angefangen, in der Bibel zu lesen und wird wahrscheinlich auch über die Konfirmandenzeit hinaus darin lesen. Einfach ein Buch ganz durchlesen oder mit einem Bibelleseplan, wie auch immer. Manche wird die Bibel jetzt ins Regal stellen, abgehakt. Manche ist in der Lage natürlich, dass er noch einen jüngeren Bruder oder jüngere Schwester hat, die braucht sie in 2 Jahren wieder. Und die werden dann immer beneidet von den anderen Konfis, weil die meisten Stellen, die wir so anstreichen, wir arbeiten mit Farben in der Bibel, die haben die schon angestrichen, die brauchen also weniger zu tun. Nicht schlecht. Ich erinnere mich an ein nettes Beispiel in der Klostermühle. Da war auch so ein Konfirmand und wir nehmen immer junge Erwachsene als Mitarbeiter mit. Und da guckte einer in so eine Bibel von so einem Mitarbeiter rein und stellte fest, Mensch, ist die ja ganz bunt gemalt, wo man hinguckt, alles bunt. Was hast du da? Blau, komm, gib mal einen Stift her. Was da? Blau. Da oben? Rot, komm, rot. Grün hast du ja auch noch, komm. Und da hat er schnell seine Bibel angemalt. Was da stand, interessierte ihn überhaupt nicht. Aber er wollte, dass sie nicht mehr so nackt und weiß aussieht, ein bisschen farbig, so wie bei dem Mitarbeiter. Er hatte sich geschämt, dass seine Bibel so unbenutzt aussieht. Ich weiß nicht, wie Ihre Bibel aussieht, ob sie benutzt ist, ob Sie darin was unterstreichen, ob Sie sich darin zu Hause fühlen oder scherzhaft auf die Frage, was ist in der Bibel drin, sagen Sie, ach, da habe ich eine Haarlocke von meiner Frau reingetan, als sie noch die ursprüngliche Farbe hatte. Gut. Ja, in der Bibel kann also Verschiedenes drin sein, aber die Bibel ist eigentlich wie eine Landkarte für die Wege des Lebens. Ich weiß nicht, ob Sie so ein tolles Auto haben, das gibt es ja inzwischen mit so einem Computeratlas. Da gibt man dann das Ziel ein und es sagt jetzt, 2. Straße rechts, jetzt auf die Autobahnauffahrt, dann so und so viele Kilometer und dann wieder runter. Ganz toll. Und wenn Sie sich verfahren haben, sagen Sie, zu weit, müssen jetzt rechts abbiegen, wieder zurück. Die Bibel ist nicht so, die sagt nicht jetzt rechts ab, aber wenn ich sie kenne, gibt sie mir ein gutes Grundwissen und es erleichtert die Lebensplanung und führt mich vor allen Dingen ins Gespräch mit dem Planer des Lebens und der hat natürlich schon ganz schön Ahnung. Ich denke an einen Niggersklaven, der noch als Sklave geboren wurde, erst 2 Jahre nach seiner Geburt wurde in Amerika die Sklavenbefreiung durchgeführt, in diesem Kampf gegen die Südstaaten. Und er wurde später Nobelpreisträger, er war Chemiker. Er hat sich hochgearbeitet, er hat ungefähr 30 Jahre lang die Schule besucht, weil er immer nur ein paar Wochen da sein konnte, bis er wieder irgendwo Geld verdient hatte, damit er weitergehen konnte. Hat dann studiert und hat ganz viele Erfindungen gemacht. Er hat den Farmern im Süden geholfen, indem er die Erdnuss populär machte. Die hatten ja immer nur Baumwolle angebaut und der Boden war ausgelaugt und der Baumwollkäfer fraß alles auf. Und dann sagt er, stellt doch mal um auf Erdnuss. Und das war bisher nur so ein Spielzeug für die Kinder, dass sie was zu naschen hatten. Und dann haben die das auf Erdnuss umgestellt und wurden wieder reich. Er hat aus dieser Erdnuss über 300 Erfindungen gemacht. Nicht Kochrezepte, Erfindungen. Von Druckerschwärze über Kosmetik, Babynahrung und was auch immer. Er hat aus der Kartoffel über 100 Erfindungen gemacht als Chemiker. Und die Leute bewunderten ihn. Und sagten, wie machst du das? Sagt er, ganz einfach, da gibt es ein Buch, damit beschäftige ich mich immer. Sagt er, wenn es so ein Buch gäbe, hätten wir das schon längst entdeckt. Sagt er, doch, da gibt es ein Buch. Und da zeigt er in die Bibel. Sagt er, wieso? In der Bibel steht doch, so viel wissen auch die Leute, die die Bibel nicht so gut kennen, über Erdnüsse überhaupt nichts drin. Sagt er, das stimmt, steht gar nichts über Erdnüsse drin. Aber da steht etwas drin über den, der die Erdnuss geschaffen hat. Und mit dem rede ich jeden Tag und sage, gibt es noch irgendwelche Ideen, was ich so aus der Erdnuss machen kann? Und da kommen mir immer wieder neue Ideen. Das heißt, ein Mann, der betend plant, kreativ plant und mit dem Planer spricht. Und das hat riesige Auswirkungen für seinen Beruf und für Millionen von Menschen, denen das zum Segen wird, was er entdeckt. Ich wechsle die Richtung von Chemie zu Mathematik. Sie kennen alle den Namen Pascal wahrscheinlich, den Erfinder der Logarithmentafel. Er sagte mal, ist ja als erwachsener Mann erst zu einem persönlichen Glauben gekommen an Gott. Er sagte, in jedem von uns ist ein Vakuum, das nur durch Gott gefüllt werden kann. Ich wiederhole das. In jedem von uns ist ein Vakuum, das nur durch Gott gefüllt werden kann. Das heißt, wenn ich ein erfülltes Leben führen möchte, und das stimmt, was der Pascal sagt, müsste ich Gott kennen, sonst bliebe immer ein Rest von Unbefriedigtsein in mir, weil das Vakuum ja nicht gefüllt wäre. Ich wechsle den Ansprechpartner, Goethe, ein bekanntes Zitat, was Sie wahrscheinlich kennen, wo es hieß, im Genuss verschmachte ich vor Begierde. Das heißt, ich genieße gerade etwas ganz Schönes, aber es befriedigt mich nicht absolut, deshalb brauche ich mehr davon. Praktisch ausgedrückt, ich habe die eine Freundin im Arm und schau, wo ist eigentlich eine, die noch schöner ist und auch gerade ansprechbar ist. Ich denke an einen Motorradfahrer, den ich kennenlernte, ein Christ, der deutscher Meister mehrfach wurde in einer niedrigen Motorradklasse. Und er war immer ganz geschockt, als er so mit berühmten Rennfahrern zusammen war, die auch schon Meisterschaften gewonnen hatten, gerade einer, den ich besonders bewunderte, der auch eine sehr hübsche und nette Frau hatte. Und er sagte so unter Männern dann, weißt du, oder wisst ihr, wenn ich mal eine finde, die besser ist, klar, dann tausche ich, kein Problem. Da war er ganz entsetzt, sagte, der Mann hat doch alles, was er braucht. Der ist erfolgreich, der ist Meister, der hat eine super Frau. Und dann sagte er, oh, ich bin bereit zu tauschen. Ich nehme an, Sie kennen alle das Märchen Hans im Glück. Das ist ein junger Mann, der hat einen Goldklumpen. Und jetzt tauscht er immer. Er sucht immer das nächstbeste. Und der Wert wird immer geringer, bis er zuletzt nur noch einen Stein hat. Und der fällt ihm dann in den Brunnen. Und dann steht er mit leeren Händen da. Immer weiter getauscht, immer unbefriedigt, immer das Nächste. Vielleicht ist er doch besser und am Ende hatte er gar nichts mehr. Ist Ihnen das schon mal begegnet, dass jemand irgendwo das eine entgleitet, das andere, immer wieder was Neues und am Ende des Lebens steht er mit leeren Händen da und sagt, ich habe gar nichts mehr. Ich möchte ein paar bleibende Werte erwähnen, die Gott sicher wichtig sind. Ein entscheidender Wert ist der Punkt Treue. Gott möchte, dass wir treu sind zu ihm, wenn wir ihn kennen, auch zu einem Partner, wenn wir einen haben, das heißt widerstehe der Verführung. Ich denke, dass Seitensprünge kein Erfolg sind. Wenn ich jemand erobert habe, ist das selten eine Eroberung. Ich denke, es ist eher eine Niederlage. Vielleicht empfinde ich sie vorübergehend als Eroberung, aber in einer Partnerschaft ist es eigentlich eher eine Niederlage. Treue ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dankbarkeit, wenn man Dankbarkeit auf Rezept verschreiben könnte, wären viele Menschen gesund. Dankbarkeit, Gott die Ehre zu geben, schenkt eine innere Zufriedenheit und auch ein Wachstum des Vertrauens. Wer dankt, denkt positiv, hörte ich gerade vor kurzem, ein Satz, der sich mir sehr eingeprägt hat und den ich sehr gut finde. Wahrheit ist etwas, was Gott liebt. Wahrheit ist manchmal ein bisschen teurer als Lüge, auch beim Finanzamt. Aber es hält länger. Gott liebt Wahrheit, weil er selber Wahrheit ist. Ja, wir machen natürlich Fehler. Keiner ist fehlerfrei von uns, ich auch nicht. Und Gott hilft mir immer wieder aufstehen. Ich weiß nicht, was für einen Sport Sie betreiben. Meine Familie fährt gerne Ski. Und auch wenn man relativ gut fährt, irgendwann fällt man doch mal hin. Aber bleibt nicht liegen, steht auf und fährt weiter. Das ist das Normalste in der Welt. Und wenn ich im Glauben irgendwo gestolpert bin, weil ich einen Fehler gemacht habe, aufstehen und weitergehen. Gott vergibt gerne. Das ist wichtig, nicht über sich nur enttäuscht zu sein. Gott vergibt und deshalb lerne ich auch, mir selber zu vergeben. Aus Fehlern kann ich lernen. Und da gibt es ein nettes Beispiel, vielleicht töpfern Sie gerne. Gibt es ja diese Töpferscheibe, da kann man so einen Tonklumpen draufsetzen. Und dann drückt man von außen, damit das Sache nach oben wächst. Das aber eine Blumenvase werden soll, muss man auch von innen drücken, damit das Ding hohl wird. Und dann entsteht ein schönes Gefäß. Jemand sagte, so arbeitet Gott an uns als der Töpfer. Es gibt auch im Glaubensleben Druck von außen, wo man sagt, den mag ich nicht. Ich hätte lieber ein Leben ohne Druck. Und dann gibt es auch noch Druck von innen, Ängste, Zweifel, Schwierigkeiten. Aber bei beidem formt Gott und schafft ein Gefäß, von dem wirklich er sagen kann, es ist ein sinnvolles Leben, das sich da entfaltet. Er führt uns natürlich auch dabei in Verantwortung hinein, sei es im Beruf, da sowieso. Ich denke aber auch in eine Gemeinde, zum Beispiel hier in dieser Gemeinde, wir haben 3 Jugendkreise und in allen 3 Jugendkreisen ist ein Leiter, der früher mal Konfi war und als Konfi gläubig wurde und jetzt selber andere Jugendliche anleitet und begleitet. Vielleicht hat Gott mit dir so etwas vor, dass du einmal Mitarbeiter wirst in dieser oder einer anderen Gemeinde, weil du den Weg mit ihm weitergehst. Berufswunsch hängt natürlich klar mit Gebet zusammen. Betern öffnet sich die Tür, insofern ist Gebet das beste Vitamin B, beten. Das andere Vitamin B wirkt natürlich auch, aber das wirkt, es öffnet Türen, auch Berufstüren. Türen zu einer bleibenden, guten Partnerschaft und vieles mehr. Gebetserhörungen sind eigentlich normal für einen gläubigen Menschen und er fängt schon morgens an zu beten für das, was tagsüber auf ihn zukommt. Heute für die Konfirmation, für den Gottesdienst, für die Feier, für die Heimfahrt, die Gäste, vielleicht morgens normalerweise für die Schule, mittags für die Freunde oder den Sportverein. Beten, tue nichts ohne Gebet. Das wäre ein Ratschlag, den ich jedem mitgeben möchte, der wirklich mit Gott leben will. Tue nichts ohne Gebet, das heißt, besprich alles mit dem, der es wirklich gut mit dir meint. Wenn später mal ein Ehepartner dazu käme, wäre das klasse, wenn es ein Mensch ist, der auch Gott kennt. Die beste Ehe zu zweit ist die Ehe zu dritt, dass Jesus im Mittelpunkt ist. Sicher keine Übertreibung, in der Bibel steht, Gott ist Liebe und ich denke, er versteht von Liebe sehr viel nach Körper, Seele und Geist und möchte auch hier ermutigen und helfen. Und wenn die Reise dann einmal am Ende ist oder sagen wir am Ziel, dann wäre es schön, wenn du nicht mit Reinhard May singst, den ich übrigens sehr mag mit seinen Liedern, ich möchte mal im Stehen sterben, sondern wenn du das Lied singen kannst, was viele von euch auch gerne mal gesungen haben früher. Einmal werde ich Jesus sehen, das heißt, ich sehe den, den ich heute schon liebe, mit dem ich schon unterwegs bin. Ja, das Ganze ist verbunden mit Blickkontakt. Ich weiß nicht, wie Sie darüber nachdenken, so Teenies, die denken ja immer an so einem Tag, wie sehe ich denn aus, haben x-mal in den Spiegel geguckt. Gefalle ich denn nicht nur den Eltern, das ist nicht so wichtig, sondern auch dem anderen Geschlecht? Und überhaupt, welche Figur mache ich? Man kleidet sich körperbetont, aber die Frage ist, was ist eigentlich der schönste Körperteil? Ich denke, der schönste Körperteil aus meiner Sicht sind strahlende Augen. Das ist das Schönste, was ein Mensch zu bieten hat. Strahlende Augen. Und die ganze Schönheit liegt in diesem Blick. Ich habe mal ein Mädchen beobachtet, die mit ihrem Freund im Theater war, wo ich auch war. Im Foyer standen sie, er war so ein Riese und sie so halbe Größe. Und sie hat ihn dann immer so angehimmelt. Augenkontakt, der brach überhaupt nicht ab. Und das würde ich dir wünschen, diesen Blick nicht nur zu einem Freund, sondern zu Jesus als Freund, dass auch da der innere Augenkontakt nicht abbricht und du dich darüber freust, dass er dich führt. Ich komme zum Einstieg zurück. Die Frage war, haben Sie schon mal jemand einen Weg erklärt? Wahrscheinlich. Haben Sie schon mal jemand nach einem Weg gefragt und sind dann nach seiner Erklärung gegangen? Vermutlich auch. Und jetzt die Frage, mit der ich schließen möchte. Möchten Sie, dass Gott Ihnen den Lebensweg erklärt? Möchtest du, dass Gott dir den Lebensweg erklärt und dich führt? Ich werde schließen mit einem Gebet, das nur aus zwei Sätzen besteht. Im ersten Satz werde ich ausdrücken, dass ich Jesus um seine Führung bitte und im zweiten ihm sagen, dass ich mich freue, wenn er mein Lebenspartner ist. Wenn du, wenn Sie das möchten und es auch Ihrem Glauben entspricht, dann wäre es schön, im Inneren ganz still dieses Gebet zu wiederholen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mir den Lebensweg öffnen möchtest, dass du bereit bist, mich zu führen, und ich möchte, dass du mein Lebenspartner bist.